Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Hab das auch noch nie so erlebt in dieser Form, vor allen Dingen mit kleiner Runde. Sonst wird ja oft übertragen, wenn viele Menschen im Raum zuhören. Sowieso war die Predigt für heute ein bisschen anders geplant. Vor 4 Monaten wurde ich angefragt, in der Serie über Geistesgaben was über 1. Korinther 14 zu predigen. Und ich habe zugesagt und mich darauf eingestellt. Geht um Sprachenrede und Prophetie. Auch ein interessantes Thema, würde ich auch gerne drüber predigen. Aber Manuel hat mich vor ein paar Tagen gefragt, Horst, können wir nicht ein anderes Thema machen, was irgendwie aktuell in unsere Situation hineinspricht? Und dann habe ich gebetet und überlegt und bin auf dieses Thema gekommen. Wo ist Gott, wenn wir Schweres durchmachen? Die meisten von uns hören ja recht viele Nachrichten über die jetzige Situation, über die Corona-Krise, über die Corona-Pandemie. Und in der Regel wird über Menschen geredet, was sie an Ideen haben, was an Maßnahmen getroffen wird, über die Wirtschaft. Und ich weiß nicht, wie du dir Fragen gestellt hast in den letzten Wochen. Wo ist Gott in dem Ganzen? Und wie können wir als Christen damit umgehen? Es gibt ja unterschiedliche Reaktionen auf Krisen. Die einen ignorieren das vielleicht oder spielen es runter und sagen, naja, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Andere haben voll die Panik und sagen, wo wird das alles enden? Und viele schwanken so hin und her, ich vielleicht auch. Also ich habe auch nicht nur tolle Gefühle darüber, sondern auch manchmal sehr nachdenkliche Gefühle. Aber wo ist Gott in der Corona-Krise? Und wir werden nachher ausführlicher einen Vers anschauen, den ich aber jetzt schon hineinbringen möchte hier in die Predigt aus Psalm 34, Vers 9. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist jetzt Luther-Übersetzung, vielleicht ein bisschen schwierige Sprache. Aber wo ist Gott? Der Herr ist nahe. Bei allem Social Distancing, bei allem Abstand, den wir einhalten müssen, Gott ist ganz nahe. Das ist unser Thema. Ja, ich habe 3 Punkte. Möchte erst was sagen zu dem Thema, was sind Ursachen von Krisen? Und dann darüber, wo ist Gott und was hat Gott damit zu tun? Und als drittes zu den verschiedenen Ursachen von Krisen unsere Reaktion als Christen, unsere Berufung. Was sollen wir tun, wenn Krisen durch unterschiedliche Dinge verursacht werden? Also, warum gibt es Krisen hier auf der Welt? Es könnte ja alles so schön sein. Als Gott die Welt geschaffen hat im Paradies, da gab es keine Krise. Aber seitdem die Menschen sich entschieden haben, wir wissen es besser, wir lassen uns nicht von Gott vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben, seitdem leben wir in einer gefallenen Schöpfung. Und deswegen ist die erste Ursache von Krisen, die gefallene Schöpfung stöhnt und ächzt. Ich lese uns da ein paar Verse vor aus Römer 8, Vers 19. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Dramatische Worte, die Paulus hier gebraucht, aber das ist die Realität und jeder von uns kennt das. Um uns herum, wir leben nicht im Paradies, sondern in einer gefallenen Welt. Und im Moment erleben wir eben nicht nur Katastrophen ganz weit da hinten, sondern auch ganz bei uns in der Nähe, bei uns zu Hause, um die Ecke. Katastrophen, Seuchen ereilen die Menschheit immer wieder und auch das Volk Gottes ist davon betroffen. Wir sind nicht außerhalb dieser Welt, sondern mitten in der Welt und deswegen auch von Krisen betroffen. Die zweite Art von Ursachen von Krisen ist, dass Menschen Sünder sind und Fehler machen. Das sagt die Bibel sehr klar, alle haben gesündigt. Das bedeutet, im ganz persönlichen Umfeld macht jeder von uns Dinge, wo wir im Nachhinein sagen, boah, hätte ich das bloß nicht gemacht, das tut uns echt leid. Aber in der Situation selber ist es die gleiche Situation wie im Paradies, wo wir denken, naja, ich weiß schon, was richtig ist, ich mache das einfach, ich lasse mir auch von niemand was sagen. Im persönlichen Umfeld hat das relativ wenig Folgen oder vielleicht eben Folgen für mich persönlich. Wenn ich aber verantwortlich bin, vielleicht als Politiker oder als Wirtschaftsmensch oder auch verantwortlich in der Gemeinde und da mache ich einen Fehler oder ich sündige, dann hat diese Haltung und diese Handlung enorme Auswirkungen. Und wir sind in dieser Welt umgeben von Folgen von Sünde. Ich nenne mal die Klimakrise, wo ja auch manche Leute sagen, ach, so schlimm ist eigentlich nicht. Und im Moment hört man relativ wenig. Fand jetzt eine Anzeige bei Facebook, eine Todesanzeige. Plötzlich und unerwartet wurde Fridays for Future 2018 bis 2020 durch Corona von uns genommen. Es neben Abschied Greta mit Familie. Oben drüber steht eine Satire. Ist ein bisschen scherzhaft, aber eigentlich ist es ja eine ganz ernsthafte Sache. Nicht nur Corona bedroht die Menschheit, auch andere Dinge. Und das ist eine Folge von Entscheidungen, wo Menschen sagen, wir machen unser Ding. Wir nutzen die Erde aus bis zum geht nicht mehr und egal, was nach mir kommt, nach mir die Sintflut. Menschen sind Sünder und machen Fehler als zweite Ursache von Krisen. Die dritte Art der Ursache von Krisen, und hier wird es für Mitteleuropäer ein bisschen schwierig, aber Bibelleser wissen das und ich selber war in Afrika und dort ist das auch viel reeller oder realer für Menschen nachvollziehbar, dass das so ist, nämlich Satan als Mörder von Anfang an, so beschreibt Jesus ihn ja in Johannesevangelium, Satan als Mörder von Anfang an, er will töten und zerstören. Das ist seine Intention. Und wir leben in einer Welt, wo Satan Menschen gebraucht, um zu töten, um zu zerstören. Im Westen haben wir das so ein bisschen weggebeamt. Seit der Aufklärung glaubt man kaum noch an Gott und schon gar nicht mehr an Satan. Das ist irgendwie weit weg. Aber die Bibel ist voll von Beschreibungen des Bösen, und zwar der Sache des Bösen und auch der Person des Bösen. Und ich habe von Afrika erzählt, wir waren 16 Jahre dort und ich habe einen Freund, Pastor Murillo, den auch einige von euch ja aus der Gemeinde kennen, der hat mir das beschrieben von 2008. Dort waren Wahlen in Kenia geplant und es wurde bekannt, dass Politiker zu Zauberern hingegangen sind, um Macht zu bekommen. Die sollten ihnen Macht vermitteln, damit sie dann die Wahl gewinnen. Und es wird berichtet, dass als Bedingung gestellt wurde, wenn ihr, ja, wir können euch Macht verleihen, aber ihr müsst Opfer bringen, Menschenopfer. Menschen müssen sterben, dann werdet ihr Macht haben. Und hunderte von Menschen sind in den Wahlen 2008 umgebracht worden. Da waren ja ethnische Konflikte. Und Oscar Murillo von Nairobi Chapel mit seinem Team zusammen haben dann eine Art Demonstrationszug durch das Land gemacht, an verschiedenen zentralen Städten Versammlungen durchgeführt, wo sie Buße getan haben für das, was Leiter in dem Land getan haben und um diesen Fluch zu brechen. Und sie haben auch Leuten ganz praktisch geholfen. Also für Gemeinden dort in Afrika ist das eine große Realität. Satan wirkt in dieser Welt und Menschen verbinden sich mit Satan, um Macht zu bekommen. Und deswegen gibt es Leid und Unheil. Also, die Schöpfung stöhnt und ächzt, Menschen sündigen. Satan ist der Mörder von Anfang an. Und es gibt einen vierten Punkt und der ist auch nicht so einfach. Gott selbst ist auch Ursache von Krisen. Das beschreibt die Bibel an vielen Stellen. Diejenigen, die von uns in der Sonntagsschule waren, kennen die Geschichte von den 10 Plagen in Ägypten. Da waren es die Ägypter, die das Volk Gottes nicht ziehen lassen wollten, die dann 10 verschiedene Plagen, Seuchen geschickt bekamen von Gott. Und das war heftig. Aber nicht nur die Menschen, die weit weg von Gott waren, haben das erlebt, das Gericht über sie kam, das Volk Gottes selber. Das Alte Testament ist voll davon, von Krisen, wo Gott sagt, ich habe die verursacht. Ich lese uns mal 2 Verse aus dem 2. Chronikbuch vor, 2. Chronik 7, Vers 13 und 14. Da hat Salomo gerade den Tempel eingeweiht. Und nachdem er das getan hat, redet Gott in der Nacht zu ihm. Und dann heißt es, sagt Gott, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Ganz schön hart. Eigentlich war damals eine Zeit des Wohlstandes, aber Gott hat Salomo vorgewarnt, wenn sie von ihm abfallen, dass er dann diese Sachen schickt. Es geht dann aber weiter, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 4 Ursachen von Krisen, und Gott ist auch eine von denen. Das heißt nicht, Gott will unbedingt jedes Leid, was hier passiert, unmittelbar verursachen, aber er lässt es zu. Er lässt es zu, dass Menschen sündigen. Er lässt auch zu, dass Satan Aktivitäten macht. Wir lesen das im Buch Hiob ja ganz ausführlich. Und er weiß, diese Welt ist eine gefallene Welt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem 2. Punkt, Gottes Ziel in Krisen: er ist uns nah. Wir können seine Nähe in Krisen in ganz besonderer Weise erleben. Gott hat den Menschen geschaffen, und das Allerwichtigste bei Gott ist, dass wir nahe sind bei ihm, dass wir ihn suchen, dass wir deutlich machen, wir brauchen dich, Gott. Wir haben nicht alles im Griff. Und das ist so ein Zeichen von Krise, dass persönlich oder Gruppen von Menschen oder ganze Staaten oder die ganze Welt an eine Stelle kommt, wo wir sagen, wir haben es nicht im Griff. Und wir wissen nicht genau, wie das Ding weiterlaufen wird. Es gibt Szenarien unterschiedlicher Art, aber keiner weiß wirklich, wie es genau weiterlaufen wird, auch in den nächsten Monaten. Und da kommt jetzt die Verheißung aus Psalm 34, die ich am Anfang schon mal gelesen habe, und ich lese sie nochmal. Erstmal nochmal nach Luther. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Zerbrochenes Herz, viele denken da an Liebesleid oder so, aber man kann ja ein zerbrochenes Herz haben über viele Dinge. Und vor allen Dingen, wenn die Welt sich so entwickelt, wie sie jetzt gerade entwickelt, das bricht das Herz. In der Genfer Übersetzung steht: Nahe ist der Herr deren, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Im Englischen, in der New International Version, heißt: Blessed are those who are crushed in the spirit. Und in der Volksbibel habe ich es auch noch gelesen: Nur auf seine Leute hört Gott, er hilft ihnen immer wieder aus jeder noch so üblen Situation. Die kaputt sind, depressiv, fertig, am Ende abgekämpft, befreit er dann ganz bald schon. Also, wie man es auch immer beschreibt, ob mit ältlicheren Worten oder mit moderneren Worten, die Situation ist klar: Krisen schaffen ein schweres Herz, eine enorme Belastung. Und wir erleben etwas davon schon, und viele sagen uns, wir sind am Anfang der Krise, das wird alles noch krasser werden. Und was hilft uns da? Not lehrt beten, sagt der Volksmund sogar. Wir kennen das aus unserer Geschichte in Deutschland, wie Menschen gebetet haben in Kriegszeiten, in Schwierigkeiten. Ich habe vor ein paar Monaten eine Predigt gehört über eine Kunst in Japan, die nennt sich Kintsukuroi. ich kann nicht Japanisch, aber das eine Wort habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Kintsukuroi ist die Kunst, aus etwas Zerbrochenen etwas Neues zu machen. Und zwar läuft das so, man nimmt irgendeine Tasse oder einen Teller, der kaputt ist, und dann nimmt der Künstler Gold, fügt das in die Spalte rein von den zerbrochenen Teilen und fügt dann die zerbrochenen Teile wieder zusammen. Was bedeutet, hinterher ist das Ding wieder ganz, aber man weiß, es gab einen Riss, es gab Scherben. Aber auf dem Kunstmarkt ist solches Geschirr wertvoller als Geschirr, was man so fertig kauft, was noch ganz ist. Das heißt, ich finde das eine tolle Kunstart, die etwas deutlich macht, Gott ist nicht am Ende, wenn wir in Krisen sind, sondern er fängt an, da zu handeln. Er heilt uns, er verbindet uns. Und nach einer Krise, wenn wir mit Gottes Hilfe da durchgegangen sind, sind wir wertvoller und ist unser Leben wertvoller als in der Zeit ohne Krise oder vor der Krise. Mein dritter Punkt. Was ist die Berufung von Christen in Krisen? Und ich gehe nochmal die vier Punkte von eben durch, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ich fange an mit dem Gedanken, Gott schickt Gericht. Was ist unsere Berufung als Christen, wenn Gott Gericht schickt? Die Bibel ist ziemlich klar. Wir sollen uns demütigen vor Gott. Demütigen heißt, ich erkenne an, Gott ist im Himmel und ich bin hier unten. Gott ist groß und allmächtig, ich habe nur begrenzte Möglichkeiten und ich brauche Gott. In Jakobus 4, Vers 6b heißt es, da wird es schon zitiert, darum heißt es in Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut ist die Ursünde, wo wir denken, wir brauchen Gott nicht, wir können das alleine machen. Und in der Bibel finden wir ganz viele Geschichten vom Volk Gottes, wie sie sich gedemütigt haben vor Gott und Buße getan haben, umgekehrt sind. Am Montag war in der Losung ein Vers aus Nehemia 9, Vers 6. Und ich habe da mal das ganze Kapitel gelesen. Das ist das Kapitel, wo Esra das Gesetz Gottes vorgelesen hat und dann die Menschen Buße tun, 3 Stunden lang ihre Sünden bekennen. Und dann das ganze Kapitel wird beschrieben, welche Krisen Gott geschickt hat. Warum? Um sein Volk wieder nah an sein Herz zu bringen. Das war das Ziel. Oder diejenigen, die die Bibel mal durchgelesen haben, das Buch der Richter oder auch das Buch der Könige ist eine Geschichte von ständigen Auf und Ab, auf und ab. Menschen, wenn es ihnen gut geht, vergessen Gott. Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, suchen Gott. Und so ist die ganze Geschichte, die Heilsgeschichte des Volkes Israel, davon geprägt. Und Gott hat immer wieder Propheten geschickt. Und die ganzen Propheten sind voll davon, Menschen zur Umkehr einzuladen. Oder bevor Jesus kam, Johannes der Täufer rief die Leute zur Buße auf. Und Buße heißt wirklich, ich demütige mich vor Gott. Und ich glaube, in dieser Situation, in der wir im Moment sind, ist das sich demütigen vor Gott und zu sagen, wir können es nicht alleine hinkriegen. Wir brauchen deine Hilfe. Genau das Richtige. Auch in der Kirchengeschichte gab es ganz starke Bußbewegungen, wo Menschen sich vor Gott gedemütigt haben. Die Erweckung von Wesley in England und von Whitfield in den USA vor 200 Jahren war davon geprägt, von Umkehr zu Gott, von Buße, von sich demütigen. Wir waren 16 Jahre in Tansania und in den 90er Jahren, da waren noch Auswirkungen zu spüren von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung, die in den 30er Jahren begonnen hat. Und zwar damit, dass Menschen Sünde bekannt haben vor Gott, sich gedemütigt haben. Und in der afrikanischen Kultur ist das noch mal ein bisschen ungewöhnlicher als in der deutschen Kultur, wo man schon mal sagt, hey, sorry, habe ich einen Fehler gemacht. Das macht man eigentlich so nicht in Schamkulturen. Aber in der ostafrikanischen Erweckungsbewegung gehörte das zur Kultur der Gemeinden. In den Fellowship-Meetings standen Menschen auf, bekannten ihre Sünden, ohne dass sie dazu gedrängt wurden oder so, sondern einfach, weil es von innen kam. Gott schickt Gericht. Unsere Berufung ist, wir demütigen uns vor Gott. Die zweite Ursache von Krisen, haben wir vorhin gesagt, Satan als Mörder von Anfang an will töten und zerstören. Was machen wir, wenn wir spüren, da ist was Dämonisches um uns herum? Da leiden Menschen ohne Ende und sterben Menschen ohne Ende. Was sollen wir machen? Jakobus 4, Vers 7, nachdem dort gesagt wird, demütigt euch vor Gott, geht es weiter. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht dem Teufel. Ich komme nochmal auf Afrika zurück, weil mich diese Zeit einfach stark geprägt hat. Ich kannte viele Geschichten über Satan in der Bibel, aber so zu erleben, wie Leute sichtbar von Dämonen, von bösen Geistern belastet sind und wie sie dann frei geworden sind, wie Menschen geboten haben, dass Dämonen keinen Raum haben sollen. Das hat mich schon sehr stark geprägt und sowohl auf der persönlichen Ebene zu beten, Satan soll nicht Raum gewinnen im Leben von Menschen, aber auch auf einer globalen Ebene in unserem Umfeld widerstehen wir im Gebet dem Ziel Satans kaputt zu machen, zu zerstören und Menschen umzubringen. Und viele Menschen weltweit, es gab ja verschiedene Initiativen jetzt in den letzten Tagen, zu beten und zu fasten. Und das geht auch zum Teil noch weiter für Leute, die von der Corona-Krise betroffen sind. Dazu möchte ich sehr ermutigen. Wir demütigen uns vor Gott und wir widerstehen im Gebet auch dem Teufel. Die dritte Ursache von Krisen: Menschen sind Sünder und machen Fehler. Was ist unsere Berufung als Christen? Wir bekennen unsere eigene Schuld und die unserer Mitmenschen. Nochmal zu Jakobus 4, ab Vers 8 bis 10. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Harte Worte, die liest man nicht so gerne. Und das macht man auch nicht so gerne, auch in unserer westlichen Welt, wo wir schon auch mal über Selbstkritik oder so reden. Aber Sünde bekennen ist mehr als Selbstkritik. Sünde bekennen stellt sich unter Fehler und sagt, das war richtig falsch und es tut mir leid. Und in der Bibel finden wir nicht nur das persönliche Bekennen von Sünden, sondern auch das kollektive Bekennen von Sünden. Nehemia hatte ich erwähnt, Kapitel 1, als das ganze Buch Nehemia beginnt, da betet und fastet Nehemia und sagt, ich und mein Haus haben gesündigt und wir und meine Väter und mein Volk haben gesündigt. Er stellt sich unter die Sünden des Volkes, er identifiziert sich damit. Und das hat einen riesen Wandel gemacht, eine Riesenveränderung gebracht in Israel damals. Beziehungsweise sie waren ja im Exil und durften dann zurück nach Jerusalem. Nehemia durfte die Mauer aufbauen. Warum? Weil er sich demütigte und weil er sich unter die Sünden seines Volkes stellte. Ganz ähnlich Daniel 9 und 10. Ich habe heute relativ viele Bibelstellen. Ihr könnt die zu Hause dann nochmal in Ruhe lesen. Lest mal durch, wie dort Daniel Sünden bekennt. Der war ja ein total frommer Mann, er persönlich. Aber er sagt, wir und mein Volk, wir haben gesündigt. Er identifiziert sich mit den Sünden seines Volkes. Und dann kommt die Wende, Gott begegnet ihm, ein Engel wird geschickt, er wird ermutigt. Jedenfalls, die Bibel ist voll davon, wie Menschen umkehren. Und ich glaube, wir müssen das lernen und sollten uns nicht zu schade dafür sein, unsere Sünden bekennen. Wir werden nachher das Vaterunser miteinander beten. Und da ist ja auch der eine Satz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist ja nur die Überschrift. Und jeder kann da die Dinge einfügen, wo du denkst, das ist im Moment meine Baustelle, das ist im Moment mein Feld, wo ich versagt habe. Aber ich darf es bekennen vor Gott und Gott zieht sich nicht zurück, sondern ganz im Gegenteil, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Noch der vierte Punkt, die gefallene Schöpfung stöhnt und ächzt. Was sollen wir tun als Christen? Was ist unsere Aufgabe? Wir bitten Gott um Kreativität und Weisheit, damit wir den Schöpfungsauftrag, den Liebesauftrag und dem Missionsauftrag nachkommen. Also, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er ihnen den Schöpfungsauftrag gegeben: Macht euch die Erde untertan, verwaltet sie, sodass sie lange bestehen bleibt, sodass die Ressourcen gut genutzt werden, sodass ihr die ganze Kreativität, die in euch steckt, dazu nutzt, um diese Erde schön zu gestalten. Das war Gottes Ziel. Und Adam und Eva fühlten sich wohl im Paradies und Gott fühlte sich wohl im Paradies. Das ist zerbrochen. Aber der Rest der Gottesebenbildlichkeit von uns, der ist in uns drin. Und Menschen, die sich demütigen vor Gott, haben die Fähigkeit, sehr kreativ diese Welt zu gestalten und zu prägen. Und zwar sowohl schöpfungsauftragmäßig wie beziehungsmäßig, wie auch vom Missionsauftrag her. Und deswegen, wenn wir gleich auch beten miteinander, dann wollen wir beten für Wissenschaftler. Ich hörte vor kurzem eine Predigt, Lord, give them a heavenly download. Also gib ihnen Gedanken sozusagen aus deinem Computer, dass sie entdecken, was die tatsächlichen Ursachen von Corona sind, wie man sie bekämpft und wie man das impfen kann. Lass uns dafür beten. Ich bin sehr beeindruckt von einigen der Virologen, die man so in den Medien sieht, ihre Werte, die sie haben. Gibt sicher auch andere, aber lasst uns für sie beten. Lasst uns beten um Weisheit für die Regierenden, das richtige Maß zu finden. Corona heißt, wir haben eine komplexe Situation. Komplex heißt, die Rahmenbedingungen verändern sich ständig. Wie viele Leute sterben denn jetzt oder sind infiziert? Wie wirken sich die wirtschaftlichen Maßnahmen aus? Was passiert mit unseren Nachbarn? Das alles kann niemand genau vorausschauen. Wir haben ein Moving Target, ein Ziel, was sich ständig bewegt, und man muss sich ständig anpassen, und wir sollten um Weisheit beten für unsere Politiker, dass sie gute Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von vielen Politikern, die ich früher nicht so intensiver kennengelernt habe, aber jetzt so in Talkshows, wo sie erzählen, auch persönlich erzählen. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele ihren Job sehr, sehr ernst nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Lasst uns für sie beten, dass sie viel Weisheit haben. Und lasst uns beten für Frieden im Land und auf der Welt. Das ist ja in 1. Timotheus 2 die Aufforderung, Vers 4. Zuallererst hebt eure Hände und betet, dass ihr ein Leben in Frieden und Gottseligkeit führen könnt. Lasst uns dafür beten, dass wir auch als Christen sehr kreativ sind. Viele Leute entdecken jetzt, ja, viele Gemeinden, viele Werke, die digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich finde das toll, dass heute viel mehr Leute wahrscheinlich zuhören und zuschauen bei der Predigt als bei uns hier im normalen Gottesdienst. Viel Kreativität. Und das Ziel ist, dass Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Anliegen. Und ich möchte einen Bericht lesen zum Abschluss meiner Predigt, den ich vor ein paar Tagen bekommen habe, letzten Sonntag schon, also schon ein bisschen älter, aus Italien von einem Arzt, Julian Urban, 38 Jahre alt, Arzt in der Lombardei. Und ich finde das ein sehr bewegendes Zeugnis. Ich musste auch schon weinen, ich hoffe jetzt diesmal nicht, aber ich lese es mal vor und lasst es auf euch wirken. Er schreibt dort, etwa vor 10 Tagen war das: Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit 3 Wochen geschieht. Der Albtraum fließt. Der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende, dann Hunderte. Und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortierern auf dem Band geworden. Und wir entscheiden, wer leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll, obwohl alle diese Menschen ihr ganzes Leben lang italienische Steuern gezahlt haben. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Das war normal, weil wir Ärzte sind und gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes ausschließt. So dachte er damals. Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. Vor 9 Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns. Er war ein freundlicher Mann, er hatte ernsthafte Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich und wir waren beeindruckt, dass er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, als wir Zeit hatten, ihm zuzuhören. Jetzt müssen wir zugeben, wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen. Mehr können wir nicht tun und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. Und wir sind erschöpft. Wir haben 2 Kollegen, die gestorben sind, und andere sind infiziert worden. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten. Wenn wir ein paar Minuten Zeit haben, wir reden miteinander und wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind und den Herrn bitten, uns beim Widerstand zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern können. Gestern starb der 75-jährige Pastor, der bis heute, obwohl wir hier in 3 Wochen mehr als 120 Tote hatten und wir alle erschöpft und zerstört waren, es geschafft hatte, uns trotz seines Zustandes und unserer Schwierigkeiten einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Pastor ist zum Herrn gegangen und bald werden wir auch ihm folgen, wenn er so weitermacht. Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Und mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst. Und ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leid und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Wo ist Gott? Ein ganz starkes, bewegendes Zeugnis von einem ehemaligen Atheisten, der in der Krise Gott erlebt hat und hoffentlich noch weiter erlebt. Wir können auch Gott erleben, egal wo du jetzt bist und ob neben der Corona-Krise noch jede Menge anderer Krisen in deinem Leben da sind. Oft ist es ja nicht nur eine Sache, die uns belastet. Gott sagt, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und das ist jetzt eine Einladung, dass wir einfach vor Gott treten. Ich möchte erst ein allgemeines Gebet sprechen und dann werden wir noch miteinander das Vaterunser beten und ja, ihr könnt auch gerne dazu aufstehen, zu Hause, wenn ihr das möchtet. Lieber Vater im Himmel, mich bewegt das immer noch ganz stark, wenn ich das Zeugnis von dem italienischen Arzt lese, weil ich da spüre, du führst Menschen an Grenzen, aber an der Grenze bist du da. Und du baust auf, du heilst. Und wir möchten dich bitten, dass in dieser Krise, in der wir stehen, zuallererst dein Volk sich demütigt vor dir. Dass wir zuallererst unsere Sünden bekennen, oft die Sünde der Gleichgültigkeit und die Sünde des Stolzes, dass wir meinen, wir könnten es alleine. Und dass wir dann aber auch beten, und das möchten wir jetzt tun, wir beten für die Wissenschaftler, die Corona untersuchen und die einen Impfstoff herstellen möchten, die Medikamente herstellen möchten, dass das Coronavirus behandelt werden kann, Covid-19. Und wir bitten dich, schenke du ihnen einen göttlichen Download, dass sie einfach Durchblick haben und erkennen, was da ist. Und wir bitten dich für die Regierenden, für unsere Bundeskanzlerin, die auch in Quarantäne ist, für die Minister, für Landesregierungen, für Kreisverwaltungen und Stadtverwaltungen und lokale Leute, für die vielen Helfer, für die Leute, die in der Medizin arbeiten, in Krankenhäusern oder in Arztpraxen, für die, die an Kassen in Supermärkten sitzen, um unsere Versorgung aufrechtzuerhalten. Bewahre sie, gib ihnen Kraft und lass sie auch von der Hoffnung, die du gibst, etwas erleben. Wir bitten das in deinem Namen, Herr Jesus. Und wir beten jetzt miteinander, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sie Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.